Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Björn.
Hallo Susanne.
Hallo Günther.
Hallo Susanne. Hallo Björn.
Hallo Günther.
Wir sind heute in Wien auf der GTH und da wäre einer meiner ersten Fragen an dich, das ist ja wahrscheinlich für dich, ich weiß gar nicht, die wievielte, wahrscheinlich unendlich wievielte GTH für dich, das ist ja gar nicht mehr drüber nachzudenken. Ihr hattet aber früher andere Tagungen, womit ihr angefangen habt.
Ja, also ich habe ja 1974 mit der Hämophilie angefangen und meine erste Tagung, die war die Vorgängerorganisation der GTH, das war die Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Blutgerinnungsforschung. Und da war ich zu einem Kongress in Wien, ich glaube, das war 1977, mit einem Vortrag über Borthaus-Friedrichsen-Syndrom. Das war damals ein Problem der Pädiater mit einer massiven Blutung. Und die Therapie bestand damals in der Gabe von Streptokinase. Macht man heute alles nicht mehr. Aber ich habe da meinen späteren Mentor kennengelernt, nämlich Professor Sutor, der mich dann mitbetreut hat. Und der hat mir bei dem Problem, was ich ihm dann erzählt habe, geholfen. Wir hatten nämlich in der Hämophilie die Situation, dass praktisch bei jedem Säugling, den wir behandelt haben mit Faktorkonzentraten oder Kryo, so nach 2, 3 oder 4 Gaben eine Gelbfärbung gehabt. Das heißt, die Patienten kriegten eine Hepatitis. Damals noch non A, non B. Wir wussten ja noch nicht, was das ist. Und dann haben die mir den Professor Heimburger vorgestellt, der daran arbeitete, eine Pasteurisierung zu machen. Und ich war dann in der klinischen Prüfung des Präparates drin. Und das Tolle war, wir haben die Kinder nicht nur nicht mehr mit HCV infiziert, sondern die waren auch alle frei von HIV. Das war ja das nächste Problem, was wir zu der Zeit noch gar nicht kannten. Also hat sich das sehr gelohnt, diesen Kongress zu besuchen.
Das heißt, ein Kongress ist nicht nur Vortrag halten, Vortrag hören, sondern auch viel Netzwerken.
Genau, das ist das Allerwichtigste.
Ergeben sich dann tatsächlich auch wirklich praktikable Lösungen.
Richtig. Und das ist auch nach wie vor so. Ich glaube, dass bei vielen Kongressen Gesichtspunkte mit den anderen Kollegen ausgetauscht werden und man dann auf die Idee kommt, was man an neuen Dingen machen kann oder wo auch Forschung hingehen kann. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt für Kongresse.
Nun hast du ja, Günther, wenn ich mir das so anhöre, warst du ja mit ganz anderen Problemen beschäftigt am Anfang der Hämophiliebehandlung, muss man ja sagen. Ne? Wenn wir uns heutzutage Jahre, Jahrzehnte später uns heute die Vorträge und auch das Netzwerken mit den Kollegen anhören, geht es ja in das kleinste, feingemachte, das heißt in die absolute Top-Optimierung der Therapie, muss man ehrlich gesagt sagen, sodass wir, was wir früher an Problemen hatten, heute gar nicht mehr kennen oder zumindest in unseren Ländern hier nicht kennen, ne? Also in den westlichen Ländern nicht kennen.
Ach doch, es geht auch weiter. Inzwischen sind die neuen Produkte auch schon weiter in auch Niedriglohnländern zu erhalten. Also damals war unser Problem, wie kriege ich überhaupt Faktor 8, in welcher Form? In der Regel waren das Kryopräzipitate oder die ersten Konzentrate, die hoch oder damals mehr Faktor 8 enthielten. Und ein Beispiel, ein Kryopräzipitat brauchte ungefähr 1 bis 2 Stunden, bis es aufgelöst war. Und da drin waren 180 Einheiten Faktor 8.
Oh mein Gott.
Und wenn ich heute sehe, wir haben einen rekombinanten, langwirksamen Faktor 8 in einer Dosierung von 3.000 oder 4.000 Einheiten und das ist in einer Minute aufgelöst und in, sagen wir mal, 3 Minuten im Patienten drin. Damals musste der Patient anrufen, dann kriegten wir 1 oder 2 Kryopräzipitate. Die Schwestern haben die gewärmt, aufgelöst und dann so nach 2 Stunden konnte man dem Patienten das langsam spritzen. oft mit Nebenreaktionen. Ja, und dann hatte der gerade, dass die Blutung gestanden hat. Aber so wie heute, dass wir eine Prophylaxe machen, das gab es da noch nicht. Und da ist schon ein Riesenunterschied da. Auch vom Leiden der Patienten. Denn damals konnte man die Schmerzen, die die Patienten bei einer größeren Blutung hatten, nicht vollständig lösen. Das war, man konnte die Blutung gerade eben mal stillen.
Nur Schmerz ist ja auch heute noch ein Thema.
Ne? Genau.
Frau Holstein hat jetzt gerade angefangen mit einer Schmerzleitlinie zu dem Thema Hämophilie. Ja. Das ist ja immer noch nicht ganz gelöst.
Und das Tolle ist eigentlich heute, ich bin ja Pädiater. Und wenn wir die Kinder angucken, die wir heute prophylaktisch behandeln, die haben eine völlig andere Lebensqualität. Da spielen Gelenkblutungen oder Schmerzen keine Rollen. Das, was eine Rolle spielt, ist die Injektion, die immer noch da ist. Da sind manche Kinder sehr ängstlich und schmerzbesetzt. Aber die Schmerzen der Gelenke, und die nehmen ja im Laufe des Alters deutlich zu, die kann man eigentlich vermeiden. Und wir haben heute ja ganz andere Kontrollmöglichkeiten für Gelenkblutung, wenn ich alleine an den Ultraschall denke, mit dem man das machen kann. Oder wenn ich ein Gelenkproblem habe mit der Radiosynoviothese, die auch sehr gut den Schmerz bekämpfen kann. Also ich glaube aber, die neue Generation an Patienten, die wird sehr viel anders aufwachsen und mit sehr viel größerer Sicherheit und einer deutlich besseren Lebensqualität.
Gehen wir nochmal zurück. Du hast gesagt, 77 war es, glaube ich, hast du deinen ersten Vortrag gehalten. Die Veranstaltung damals und heute, wie hat sich das im Laufe der Jahrzehnte verändert?
Also es gab auch damals schon eine Industrieausstellung. Es gab auch ein sehr viel intensiveres Verhältnis zwischen den Firmen, die die Faktoren entwickelt haben, also mit den Menschen, die in den Entwicklungsabteilungen waren. Da hatte man einen sehr intensiven Austausch. Das hat man heute längst nicht mehr. Also heute, natürlich sind die Leute irgendwo in den USA oder sonst wo, arbeiten dort im Labor, aber dass die wirklich noch Kontakt zu den Hämophiliebehandlern haben und darauf hören, was für Probleme wir haben, lag vielleicht daran, weil wir noch so viele Probleme haben. Heute haben wir deutlich weniger.
Aber ist es nicht eher so, dass es auch schwierig ist, dieser Kontakt zu Menschen, die in einer Pharmaindustrie arbeiten, mit dem behandelnden Arzt? Spielt da nicht das gesellschaftliche Problem auch eine ganz große Rolle, dass uns, ich sag mal, mehrere Dinge, ich will nicht sagen unterstellt, aber dass wir versuchen, uns so neutral wie möglich zu halten und eben nicht gewiss so viele Dinge auszutauschen, weil das wird dann gleich in ein anderes Bild dargestellt, sage ich mal.
Das lag einfach daran, weil es nicht so viele Möglichkeiten gab. Wir hatten ein Präparat, eine Möglichkeit, wo der Faktor sozusagen Virus inaktiviert wurde. Und wir haben gelernt, wir haben dann erst gelernt, dass das wirklich stimmte, dass das Hepatitis sicher war. Und wir haben dann gelernt im zweiten, über mehrere Jahre, dass HIV zum Beispiel damit nicht übertragen wurde. Und erst praktisch 7, 8 Jahre später kamen dann die allgemeine Aufforderung an die Firmen, die dann da waren, ihre Präparate dementsprechend Virus zu inaktivieren. Also wir haben eine lange Phase gehabt, wo man nur ein Präparat hatte, was virussicher war. Und das musste man ja erst beweisen. Es ist ja nicht so, dass ich heute sagen kann, das Präparat kommt auf den Markt, ist zugelassen und ist sicher gegen Virusinfektionen geschützt. Das muss man im Laufe der Jahre erst sehen, dass das auch stimmt. Das ist genau das gleiche Problem, was wir heute haben. Wir haben heute die Möglichkeit der Gentherapie. Aber wie sie sich langfristig auswirkt, das werden wir in 10 Jahren oder in 15 Jahren wissen. Wie lange hält das wirklich an? Wie viele Patienten bleiben in einem Level der Faktor 8 oder Faktor 9 Aktivität, der ausreicht, sie vor Blutungen zu schützen? Das ist alles eine Zeitfrage.
Aber eine Sache ist meiner Meinung nach fast gleich geblieben. Oder besser gesagt, zwei Sachen. Ängste und, jetzt komme ich auf ein klinisches Thema, wenn einmal Blut im Gelenk ist, unabhängig davon, wie es früher war, früher hatten wir zwar nicht ausreichend Faktor, aber auch da gilt es, das Blut zerstört das Gelenk.
Richtig. Und damals haben wir nur versucht, die Blutungen in dem Ausmaß zu begrenzen oder Operationen überhaupt machen zu können. Heute bin ich in der Lage, wirklich ein Gelenk zu schützen. Aber dazu brauche ich erstens die Diagnose, die richtige Diagnose. Zweitens das Mitmachen des Patienten oder der Eltern. Und drittens, und das haben wir heute, wir haben genügend sichere, gute Konzentrate oder auch Alternativtherapien, die die Kinder vor Gelenkblutung schützen. Denn das Problem ist in der Kindheit. In der Kindheit habe ich die ersten Einblutungen in die Gelenke, dann, wenn die Kinder mobil werden. Richtige Blutungen sehe ich meistens erst im zweiten Lebensjahr. Aber ich bin mir nicht sicher, ob, wenn man die Kinder gut mit Ultraschall anguckt, auch wenn sie krabbeln, dass da nicht kleine Blutungen schon mal in Gelenken da sind. Und wir wissen inzwischen, dass auch kleinste Blutungen, wenn sie rezidivieren, wenn sie also immer wieder kommen, nicht doch das Gelenk auf Dauer schädigen. Und da gilt unsere Therapie und Aufmerksamkeit heutzutage.
Das heißt auch von deiner Seite aus, die Therapie so früh wie möglich starten.
Richtig. Und das ist natürlich, da kann ich jetzt sagen, die Alternativtherapie zu den Faktoren wäre ja das Hemlibra zum Beispiel. Und da hat die MASAG in den USA empfohlen, das sozusagen nach der Geburt schon anzufangen. Mhm. Aus noch einem anderen Grund, nicht nur wegen der Gelenke, sondern wegen der Hirnblutungen. Wir haben, das habe ich gestern gerade gesehen in einem Vortrag, doch bei Kindern bis zu 10% Hirnblutungen. Ein Teil sind direkt nach der Geburt, aber auch im ersten Lebensjahr. Und die kann ich verhindern damit. Denn in den Studien hat sich ganz eindeutig gezeigt, die Hemlibra-Patienten in der Heaven-Studie zum Beispiel haben keine Blutungen. Und die haben auch keine Gelenkblutungen. Und da, denke ich, kommen wir irgendwann hin. Und mein Ziel wäre natürlich, wenn wir eine Gentherapie hätten, die man im frühes Kindesalter anwenden könnte, dann hätte ich sozusagen etwas erreicht, dass sie ein unbeschwertes Leben führen können. Da sind wir aber noch weit entfernt davon.
Was ja dann praktisch eine Heilung gleich käme.
Richtig. Ja. Aber dazu muss man auch die Diagnose haben. Und wir haben ja nach der Geburt die Diagnose der Hämophilie nur dann, wenn ich eine Familiengeschichte habe. Genau. Ungefähr 50% sind Neumutationen. Die kriege ich erst dann, wenn Blutungen auftreten und der Kinderarzt oder die Eltern auch so kiviv sind, dass sie dann eine Diagnostik machen und diese Diagnose schnell stellen. Und ich war immer dafür, eine Prophylaxe so früh wie möglich zu machen, auch unter einem ganz anderen Gesichtspunkt, weil wir glauben, oder ich glaube es noch immer, dass man die Rate an Hemmkörpern, das ist ja die nach wie vor größte Komplikation der Faktor-8-Therapie, dass man die deutlich verringern kann mit einer frühen Prophylaxe.
Wie gesagt, ein Thema ist geblieben, das Hemmkörperrisiko, das auch schon früher da war, die Gelenkblutung. Aber wir haben eine Sache jetzt auf der GTH geschafft. Wir haben eine physiotherapeutische Arbeitsgemeinschaft gegründet, wir drei zusammen. Und Günther, erzähl doch mal aus deiner Geschichte heraus, warum die Physiotherapie so wichtig ist oder wie das bei dir so dazu kam, dass du gesagt hast, ich brauche einen Physiotherapeuten.
Ja, das ist wieder auch eine lange Geschichte. Ich bin neben der Hämophiliebehandlung habe ich Neuropädiatrie gelernt. Also ich bin auch Kinderneurologe und in diesem Rahmen habe ich einen Bobart-Kurs gemacht. Also mich hat immer schon die Physiotherapie interessiert bei den behinderten Kindern. Und den Bobart-Kurs habe ich damals in London noch bei Familie Bobart gemacht und bin dann auch Ausbilder geworden für diese Therapie. Und habe damit einen Zugang gehabt. Und nun habe ich Kinder, die eine Hämophilie haben, die Gelenkprobleme haben. Die haben zwar keine zerebralen Lähmungen, es sei denn, sie haben Hirnblutungen gehabt. Und da war es natürlich klar, den Zweig Physiotherapie von Anfang an mit einzubinden. Und wir hatten in Lübeck damals, aber vor allen Dingen in Bremen, als ich in Bremen tätig war, habe ich eine Physiotherapeutin immer in meiner Sprechstunde gehabt. Und das war sehr ungewöhnlich, weil die meisten Sprechstunden für Hämophilie-Patienten keine Physiotherapeuten hatten. Aber wir haben immer gegenseitig durch den Austausch gelernt. Und ich denke, Hämophilie-Therapie ist immer eine Teamtherapie. Man braucht mehrere Menschen. Man braucht die Hämophilie-Schwester, man braucht natürlich den Arzt, man braucht den Orthopäden, der ja hier mitsitzt. Wir brauchen die Physiotherapie, manchmal auch Ergotherapie. Das kann mitunter auch ganz wichtig sein. Und natürlich ein gut funktionierendes Labor.
Ja. Du hast ja eine Geschichte aus den USA mitgebracht, warum wir auf die Idee kamen, diese AG Physiotherapie ins Leben zu rufen.
Du musst wissen, international sind die Physiotherapeuten gut aufgestellt. Ja. Und viele wissen von unserem Projekt, dass wir Physiotherapeuten in Deutschland weiterbilden in Bezug auf Hämophilie. Und dann wurde ich angefragt, wen sprechen wir denn bei euch an, wenn wir mit Physiotherapeuten in Kontakt treten wollen und uns austauschen wollen. Und ich stand da jedes Mal, also zweimal wurde ich angefragt und dachte, hier stimmt was nicht, wir müssen was anderes machen, das geht nicht. Dann bin ich auf euch zugekommen und habe gesagt, wir brauchen eine Plattform unter einem Dach. Und was war am besten unter dem Dach der GTH, das tatsächlich zu beantragen, und dem Ganzen ist zugestimmt worden, sodass wir das hier zu dritt, und ich denke, da kommt sicherlich der ein oder andere noch mit dazu, wo wir das mit begleiten, aber Ziel wird sein, nicht wir sind die Akteure, sondern die Physiotherapeuten müssen die Akteure sein.
Um ihnen eben die Möglichkeit zu geben, präsent zu sein, vielleicht auch wissenschaftlich zu arbeiten, sich auszutauschen, die Physiotherapie insgesamt stärker zu machen, auch unter dem Dach der GTH, und dann auch die Möglichkeit haben, international mit dabei zu sein.
Genau.
Wir brauchen gar nicht in die USA zu gehen. Wir können nach Belgien gehen, nach Holland, da ist das gang und gäbe. Da ist allerdings auch der Beruf der Physiotherapeuten anerkannt und ganz anders als bei uns.
Ja, vielleicht schaffen wir es ja mit dieser Plattform, den wir Ihnen sozusagen mitgestalten, sage ich mal, diese Plattform. Vielleicht schaffen wir es ja, den Physiotherapeuten eine andere Bedeutung zu geben.
Wäre unheimlich wichtig. Und man kann natürlich da auch forschen. Man kann eine ganze Menge an Verbesserungen machen. Und jetzt komme ich auf das, was ich vorhin gesagt habe, zurück. Das betrifft weniger die kleinen Kinder, die heute geboren werden oder die jetzt neu eine Hämophilie diagnostiziert bekommen, aber wir haben halt die große Gruppe der älteren Patienten mit ihren Gelenkproblemen, mit künstlichen Gelenken und allen anderen Problemen. Und da kann man noch sehr viel verbessern.
Und wir haben halt eben die Möglichkeit, dass, oder fangen wir mal andersrum an. In Deutschland ist es ja oft so, dass ein Physiotherapeut, wenn er nicht gerade an einem Zentrum arbeitet, vielleicht mal 3 oder 5 Patienten mit Hämophilie hat, also keine große Patientengruppe. Nur wenn die jeweils sich zusammentun können, dann haben wir auf einmal doch ganz viele Patienten.
Richtig.
Und das ist das, was du angesprochen hast. Dann können wir Forschung betreiben und dann ist es auch möglich, aus dieser Gruppe heraus nach draußen zu veröffentlichen.
Ja, ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das gilt ja für die seltenen Gerinnungsstörungen auch. Ich war gerade in einem Symposium über Faktor 10 Mangel. Und wenn dann in einem Zentrum ein Patient mit Faktor 10 Mangel ist, sagte der Kollege, ist besser, als wenn er keine Erfahrung hat. Aber es ist natürlich sehr wenig. Und wir haben heute sehr viel Wissen über die Hämophilie. Wir wissen viel mehr, was in den Gelenken passiert, was wir an Möglichkeiten der Therapie haben. Aber die Unterstützung der Physiotherapie ist enorm wichtig. Und auch da lernen wir noch eine ganze Menge. Welche Möglichkeiten der Gangschulung, der Wegnahme von Problemen bei der Bewegung machbar ist, das, glaube ich, wird eine ganz wichtige Rolle spielen. Oder die Rehabilitation nach Gelenkersatz.
Ja.
Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und da kann man auch viele Fehler machen.
Aber auch viele gute Dinge machen. Und da sind wir als Team, glaube ich, mittlerweile, unser Team wächst ja immer mehr. Und ich glaube, die nächsten Schritte, die wir dann miteinander entwickeln können und auch uns bereichern lassen können von vielen, vielen anderen Kollegen. Ich bin gespannt, was uns noch die GTH noch alles zu bieten hat. Wir haben noch einige Dinge uns noch anzuschauen, Björn.
Ja, und nach, wie ich so gelernt habe, nach all den Jahrzehnten immer noch eine spannende und wichtige Veranstaltung, also die sich auch weiterentwickelt hat.
Ich denke mal, wir hatten eine Zeit so von fast 20 Jahren, wo ganz wenig passiert ist. Ich kann mich erinnern, als das Faktor 8 und Faktor 9 Gen kloniert wurden, dachten alle so 10 Jahre später haben wir eine Gentherapie. Das hat viel länger gedauert. Und wenn ich heute sehe, was an Innovationen kommt, nicht nur neue Faktorkonzentrate, die verändert wurden und länger wirken, sondern auch die Alternativtherapien, die Nicht-Faktor-Präparate. Das ist so ein weites Feld und die Entwicklung geht rasant voran. Und das erstaunt mich immer mehr. Und das ist auch die Motivation für mich, zum Beispiel weiterhin am Ball zu bleiben.
Auch für uns sollte es eine Motivation sein.
Auf jeden Fall. Mal gespannt, was die nächsten 2,5 Tage uns hier noch bringen. Ja. Günther, vielen Dank, dass du dabei warst.
Gerne.
Danke dir, Günther. Björn.
Susanne, ich danke dir.
Danke dir.
Okay. Hallimä und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.